Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr uns wieder Gesellschaft leistet. Anscheinend haben wir mit unserer letzten, also ersten Episode 2022, alles richtig gemacht. Freut euch auf aktuelle Filmprojekte, die wir wieder im feinsten Dunstkreis rezensieren. Seid außerdem gespannt auf aktuelle News über Schauspieler, die dem Geschäft den Rücken kehren und auf neue Trailer über verrückte Frauengeschichten, Killerklone und sprechende Muscheln. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Oh yeah.
So, der Redner im Intro hatte schon gesagt, ja, das passiert jetzt öfter. 2022, eine Woche später, neue Folge Insert. Tut mir sehr leid, vielleicht freut es auch den einen oder anderen. Mich freut es aber als allererstes erstmal ungemein, meinen Freund und Kupferstecher gegenüber vorzustellen. Hallo, lieber Ronny.
Hallo Alex, danke für diese charmante Anmoderation und den Hinweis, dass du mich Freund genannt hast.
Unangenehme Pausen zwischendurch, ne?
Das kommt auch noch
dazu. Oh Scheiße, was sagt er jetzt? Warte, aha, Freund.
Also immer so, oder Schlaganfall? Spannung oder Schlaganfall? Ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen.
Es ist meistens 70-30.
70-30, okay. Gut.
Hast du die kurze Pause gemerkt wieder?
Ah, ja, ja.
Großartig. Das ist Comedy-Gold, was wir hier produzieren.
Ich habe über schon den Finger auf meinem Fingerabdrucksensor vom Telefon, ne, für die 112,
danke. Ah,
nee, bei mir wird alles angerufen. Bei mir wird alles angerufen, Alex. Wenn es um deine Gesundheit geht, das setze ich alle Hebel in Bewegung.
Wusstest du oder weißt du, was passiert, wenn man in Deutschland 911 anruft?
Oh, das ist spannend, nee.
Was glaubst du, was passiert?
Vielleicht wirst du auf die 110 umgeleitet.
Wirst du auf jeden Fall. Warum? Das gibt's erst seit ein paar Jahren. Ich glaube sogar, ich meine nach oder während der Fußball-WM gab's halt etliche Leute, die irgendwie versucht haben, über die 911 irgendwie den Notruf zu erreichen. Dann kam man auf die glorreiche Idee, dass man da ja vielleicht eine Rufumleitung schalten könnte, weil es original, glaube ich, im gesamten Rest der Welt halt die 911 ist. Und ja, okay. Funktioniert.
Also ging dann vor allem um die ausländischen Freunde, die so im Tran waren und nicht wussten, dass die 110 in Deutschland gilt.
Na gut, das war halt der Auslöser dafür, aber ja, ganz generell macht es ja Sinn, weil es ist ja nicht nur in den United States of the Americas die 911.
Bildungsauftrag erfüllt, wieder was gelernt.
Bam.
Alex.
Herrlich, oder?
Buja.
So. Ich glaube, diese ganze Vorstellrunde und alles neu bringt der Mai fast. Mai haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge
fast
abgehandelt, würde ich sagen.
Bitte was?
Nein, man sagt doch, alles neu bringt der Mai, oder?
Ja.
Genau, nee.
Machen wir weiter.
Wir sprechen lieber ein bisschen länger jetzt auch über die Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben und über die wir sprechen möchten. Mhm. Nicht zwangsläufig Highlights, die wir dann da mitbringen. Wir haben es super hot noch immer getauft. Ruckzuck-Reviews, ne?
Ich dachte schon, super hot. Ich dachte schon, habe ich jetzt irgendein Memo von dir nicht bekommen? Stimmt. Reviews. Beziehungsweise
super hotte
Ruckzuck-Reviews.
Oh, genau. Das rollt förmlich.
Ja, das Akronym werden wir demnächst auch benutzen.
Von der Zunge, genau. Getrademarkt. Ist es schon? Jetzt müssen wir es nur noch etablieren.
Oh Gott. Sobald es T-Shirts gibt, wisst ihr Bescheid.
Genau.
Wie viel hast du denn mitgebracht, Alex?
Ich nur zwei. Ich versuche mich auch so ein bisschen an diese zwei zu halten. Die hatten wir ja im letzten Jahr auch immer schon mit dabei.
Hatte bis jetzt eigentlich gut funktioniert, ja.
Hatte gut funktioniert, hatten aber teilweise da immer das Gefühl, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen, um den Rest der Episode durchzubringen. Jetzt haben wir dem ja ein bisschen mehr Freiraum gegeben.
Mhm.
Und da wir ja jede Woche News machen und nicht mehr nur alle zwei Wochen, dünnt es sich hoffentlich auch ein bisschen aus an der Stelle und gibt uns diesen nötigen Freiraum. Hast du denn mehr mitgebracht, Ronny?
Ich wollte gerade noch ergänzen, für alle, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, dass wir uns beeilen müssen, ist immer der Fall. Diesen naiven Zahn kann ich euch direkt schon mal ziehen. Ich habe auch was mitgebracht. Zwei Stück und noch eine Erwähnung, die ich noch zum Schluss dann vielleicht mit einstreuen
möchte. Zum Schluss?
Ja,
achso, ich dachte, die kommt vorneweg vielleicht.
Nee, ist noch so ein Ding jetzt. Ich kann es auch als erstes bringen, so als zum Locker machen.
Dachte ich so, ja.
Ja, komm, dann bringe ich als Review noch eine kurze Erwähnung mit. Und zwar habe ich In the Eyes of Tammy Faye gesehen. Da hatten wir ja letzte Woche...
Disney Plus gibt es den zu schauen, ne? Plus,
genau. Da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, weil Jessica Chastain da für ihren Oscar bekommen hat. Und ich möchte jetzt einfach nochmal in der Retrospektive sagen, gut gespielt, muss man sagen. Obwohl sehr viel in diesem Film auch über das Make-up geht.
Ja.
Also da auch diese körperliche Transformation sehr faszinierend ist oder 50-50 würde ich fast sagen. Und mein Favorit wäre so ja ein bisschen Kristen Stewart, habe ich ja letzte Woche gesagt.
Okay, bleibst du dabei trotzdem?
Ich bleibe immer noch dabei, weil sie hat das natürlich wesentlich subtiler gemacht. Dadurch hat das für mich auch das Thema an sich eine viel stärkere Tragik bekommen, weil ich finde Tammy Faye...
Meinst du, Kristen Stewart hat subtiler gespielt? Yeah. Das kann ich mir kaum vorstellen bei ihr. Sehr reduziert, meinst du?
Ja, es gibt ja manchmal Rollen, die so auf Schauspieler draufgeschrieben werden oder wo du sagst, es passt wie die Faust aufs Auge. Ja, und das trifft hier schon...
Aber qualifizierst du dich damit automatisch besser oder mehr für einen Oscar?
Nee, aber es funktioniert vielleicht einfach besser, wenn du sagst, da geht sie komplett
fühlt sich organischer an.
Ja, sowas zum Beispiel. Ja, und dann muss man sagen, Kristen Stewart, Lady Di, natürlich super Thema für den europäischen Raum. Dieses Themenkonstrukt um Tammy Faye und alles, was da passiert, ist gerade für Deutschland natürlich super uninteressant.
Das ist richtig. Ich glaube, das identifiziert sich mehr dann wirklich auf dem US-amerikanischen Markt, ne? Weil man das damit aufwächst halt dort, ne?
Definitiv.
So. Ja.
Ich sage aber, beide gleich stark gespielt. Tammy Faye überdreht und quietschig und bunt, aber gerade zum Schluss nochmal eine richtig starke, gute Szene. Aber ja, wenn sie ihn dafür bekommen hat, den Oscar, ja, warum auch nicht?
Okay, also so weit gehst du nicht, dass er sagt, war völlig unverdient.
Nee, das kann man, glaube ich, so nicht sagen.
Spannend.
In the Eyes of Tammy Faye, Disney Plus, genau. Wollte ich ja nochmal erwähnt haben, als Follow-up von letzter Woche.
Jo.
Bitteschön, Alex.
Ja, ich würde nochmal einsteigen. Ist auch vielleicht, ist noch keine vollwertige Review, aber ich bleibe bei Disney Plus, denn...
Eine Serie.
Yes. Moon Knight, baby. Marvel's Moon Knight. Mhm. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, möchte ich erwähnt haben, gab es bisher nur eine Folge, die ich reviewen kann. Und die wollte ich halt einfach erwähnt haben, weil ich fand die im Großen und Ganzen echt richtig dolle gut. Oscar Isaac hat halt ein Skript bekommen, wo er absolut vom Leder ziehen kann. Das macht mega Spaß, ihm da zuzugucken. Mhm. Gerade mit diesem, ist er so ein bisschen schizophren unterwegs und diese eine Figur so mit so einem Londoner Akzent, wenn du ihn da so siehst. Gerade wenn du noch vielleicht Dune im Gedächtnis hast. Super
Dune,
abgefahren.
Dune.
Und Tumbleweed. ansonsten, es gab wieder so, er begibt sich einmal wieder in gewohnte Marvel-Gefilde so ein bisschen. Da sind sie wieder in irgendeinem europäischen, schweizer, österreichischen Deutschdorf unterwegs. Mhm. Und dann hast du da wieder so Falcon Winter Soldier-Vibes irgendwie.
Ah, okay.
Wo ich denke, das gefällt mir nicht so. Und dann springst du auch wieder zurück in dieses eigene Setting in und um London und um seinen verfallenden Wahnsinn oder auch nicht. Und da fühlt es sich wirklich, da kommt es zusammen, da kommt eine eigene Vision zusammen, die kannst du auch erkennen und die fühlt sich halt super nicht an wie Marvel. Und das kriegen die Serien tatsächlich immer sehr, sehr gut hin aktuell, ne? Dass die was Eigenes machen halt, ne? Siehe WandaVision zum Beispiel, oder auch Loki.
Ja, definitiv die besseren Serien bis jetzt.
Genau, und er reiht sich da aktuell erstmal gut ein. Ich habe überhaupt keine Parallelen erkennen können, außer, wie gesagt, diese eine kurze Actionsequenz, die so ein bisschen auf VFX aus ist. Und ich muss gestehen, das könnte auch so bleiben erstmal, dass das so ein bisschen für sich alleine steht und gar nicht so den direkten Tie-In alsbald braucht. Und deswegen bin ich gespannt, wie es halt weitergeht. Nee, war wirklich... war sehr positiv überrascht. Ich muss aber gestehen, bei Oscar Isaac fanboy ich auch ein bisschen.
Oscar Isaac ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, ne? Dass mal wirklich so eine, generell erstmal eine Gurke dabei ist und vielleicht auch ein Film dabei ist, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei ist.
Du meinst, seine Auswahl ist immer boxsolide?
Besser auf jeden Fall, genau. Auf der besseren Seite des Spektrums. Ich habe aber viel auch von Leuten gelesen, die mit Moonlight jetzt nicht so viel anfangen konnten. Die meinten, entweder langweilig oder kriegt sie nicht und Marvel,
Ich fand's tatsächlich intriguing, interessant. Sie kommen halt von so dieser ägyptischen, mythologischen Seite ein bisschen. Dann hast du da noch diesen potenziellen Antagonist, der so einen Sektenführer mimt ein bisschen. Special Effects waren erstmal solide und ich finde, es lebt halt von Oscar Isaac. Es ist so ein bisschen so eine One-Man-Show. Er hat halt die meiste Screentime und wie sie das machen und auch teilweise wie die Szenen eingestellt oder also die Cinematografie teilweise sehr, sehr hübsch auch. Ich persönlich fand es sehr, sehr gut, aber das ist natürlich jetzt eine Review der ersten Episode, ne? Da kommt noch ein bisschen was nach. Ich würde es jetzt ruhen lassen und vielleicht dann nochmal in den paar Wochen, wenn alle Folgen abgelaufen sind, nochmal so ein abschließendes Fazit geben.
6 Folgen, wenn ich das richtig sehe.
Korrekt. Stehen insgesamt so auf der Liste. Sind sie meistens, glaube ich, 6 Episoden lang.
Okay, interessant. Na, dann drücke ich die Daumen, dass die Qualität da bleibt, wo du sie jetzt eingeordnet hast.
Das ist ja bei den Marvel-Serien immer nicht garantiert, dass die Qualität eben genau so bleibt im Zweifel.
Ja, erstens das und zweitens, wie gesagt, ich bin ja gerade so ein bisschen gesättigt, ne, von diesem Marvel Cinematic Universe, deshalb so.
Ich weiß. Ja, deswegen halte ich hier die Fackel hoch.
Ja, mach das mal. Ich habe noch was mitgebracht, auch aus dem Streaming-Universum. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch als zweites Projekt mit hast, aber ich packe das jetzt einfach mal auf den Tisch, damit ich es da runterschieben kann. Und zwar The Bubble von Netflix.
Yes, das wäre meine Nummer dos.
Okay, dann soll ich mal erzählen? Einfach frei Schnauze.
Willst du es jetzt bringen oder dann abschließend?
Also ich würde es jetzt bringen, glaube ich, damit ich es, wie gesagt, auf dem Tisch habe.
Gut, okay. Dann hau erstmal raus.
The Bubble, Netflix, seit dem 1.4. Haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, war der Trailer raus.
Trailer sah lustig aus, super dickes Cast.
Ja, Judd Apatow, haben wir gesagt, seit über 20 Jahren ne, im Business, zuletzt jetzt mit King of Staten Island, haben wir die Rezension drüber gemacht.
Ziemlich gut bescheinigt haben wir ihm.
Ja, richtig gut, was Staten völlig Island anderes, ist. Aber hat bei ihm oder mit ihm und da super gut
aber
funktioniert.
Aber interessant, weil komme ich vielleicht nochmal drauf zurück, King of Staten Island war auch ganz schön lang.
Ja,
gut, richtig. Weiter.
Hat hier ein Skript mit Pam Brady geschrieben, die unter anderem bei Team America mitgeschrieben hat, sonst eher unbekannt. Mm-hmm. Cast, wie du gesagt hast, groß. Ne? Allen voran Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, David Duchovny, wer da alles dabei ist.
Crazy.
Und prinzipiell muss ich halt auch sagen, wir haben es dem Trailer schon bescheinigt, eigentlich da ist alles da für einen richtig guten Film. Das Cast, die Sets, die Story, wie das aussieht.
Offensichtlich auch das Budget, ne? Durchaus, weil die machen da ja auch sich einen Gag aus diesen VFX. Ja, und die da sind, sind unangenehm gut für das, was sie machen.
Aber ich weiß nicht, wie es dir ging mit, also in den ersten 1-2 Minuten dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und über diese über 2 Stunden Lauflänge, wo du vielleicht gleich nochmal einsteigst, haben sich für mich relativ früh und über den ganzen Film hinweg 2 Punkte herauskristallisiert, wo ich einfach sage, das ging für mich einfach gar nicht klar. Das ist zum einen das Drehbuch und das Editing. Da muss ich einfach sagen, das hat für mich halt hinten und vorne nicht funktioniert. Also da muss ich fast schon sagen, das war teilweise auf einem katastrophalen Niveau, wo ich einfach nicht wusste, was mit diesem Film hier gerade nicht rund oder richtig läuft.
Ich bin mir bis zum Ende jetzt immer noch nicht sicher, ob das so teilgewollt ist. Und sie genau das eben ja versuchen, irgendwie durch den Kakao zu ziehen. Ich muss sagen, ich fand die ersten, weiß ich nicht, wie lange jetzt wirklich, 20, 25, 30 Minuten, fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Da ist es noch so ein bisschen das Setup von der Story, die Exposition so ein bisschen. Ich dachte, der Film versucht noch sich zu finden so, wo mir noch nicht ganz klar war, wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen ernster Backstory von den Figuren vielleicht zu Klamauk. Tito. Ja, aber da findet sich gar nichts. Im Gegenteil, das kommt überhaupt nicht zusammen. Also, wie gesagt, am Anfang kriegst du noch so die ganzen Figuren vorgestellt, deren Background, damit du weißt, wer sind die Player und wie sind die Dynamiken zwischen den Figuren. Und als das dann etabliert ist und gefühlt eigentlich dann für mich schon die Twists alle da sind, weil sie gehen dann halt wirklich die Corona-Klischees alle durch, diese ganzen Wehwehchen, die wir auch alle hatten. Und dann musste ich tatsächlich kurz Pause machen und dachte, wow, was, es sind erst 50 Minuten um? Was passiert denn jetzt noch eine Stunde 20, um Himmels Willen? So, und alles, was danach kam, war eigentlich unter aller Kanone. Ich konnte es mir gar nicht ich konnte es gar nicht glauben. Ich hatte ja vorher schon die Reviews ein bisschen gelesen und die Metascores und so und dachte mir, ach, der kann doch gar nicht so schlecht sein. Aber uiuiui, also das wird wirklich immer schlimmer. Also das ist eine Achterbahnfahrt, die nur nach unten geht. Konstant, also auch der Humor, also erstmal dieser Spagat zwischen hier die Hauptfigur um Karen Gillan, die so ein bisschen der rote Faden ist eigentlich, ne? Würde ich jetzt mal so nennen, die kriegt konstant aufs Maul.
Ja.
Auch ohne, dass das irgendwie komödiantisch unterfüttert wäre. Bis zuletzt. Ja. Und dann gibt es im wahrsten Sinne des Wortes halt echt unter der Gürtellinie Dick-Jokes am Ende, wo ich dachte, nee. Und dann auch irgendwie so ein gefühltes, ich weiß nicht, ist der Film ab 18 wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Aber es gibt dann auch absolut überzogene Gewaltdarstellungen immer wieder zwischendurch. Und das sind alles so übelst krasse Extreme, die können vielleicht funktionieren, aber das kommt an keiner Stelle zu einer kohärenten Masse zusammen.
Da gehe ich halt komplett mit d'accord. Es passt auch für mich nicht zusammen. Ich fand auch, das Tempo hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass diese Szenen, wie du sie jetzt teilweise beschrieben hast, da hast du irgendwie mal so eine, ich nenne es mal eine Gewaltszene oder irgendwie da eine komödiantische Szene oder da vielleicht eine eher tiefgründige Szene. Das war nie wirklich motiviert. Warum kriege ich jetzt die Szene nach der Szene nach der Szene? Für mich war das alles lose zusammenhängend, lose zusammengewürfelte
Die wirken
Witze,
genau so.
Sketche,
genau so.
Was auch immer. Ja. Wo ich teilweise sagen muss, das war teilweise eben auch richtig lustig. Also ich habe wirklich mehrmals herzhaft gelacht und dachte, top.
Absolut.
Und jetzt fängt er sich vielleicht wieder, der Film. Aber tatsächlich war es eine lose Aneinanderreihung. Da muss ich sogar noch sagen, die besten Sachen, wo ich wirklich laut gelacht habe, die waren leider auch schon zu 90% in dem Trailer drin.
Ja.
Es kommt auch noch dazu, wo ich dachte, also Hut ab für den, der den Trailer gemacht hat. Vielleicht hätte man ihn auch den Film schneiden lassen sollen, wenn er es nicht gemacht hat.
Nee, ich muss dir recht geben. Also tatsächlich, als hätten sie den Film wirklich in der Bubble gedreht und hatten so quasi mehrere Kurzgeschichten, die sie dann so aneinander geheftet haben, alle thematisch komplett unterschiedlich. Und wie gesagt, er nimmt halt auch kein Ende. Ne? Es ist so ein, es ist doch jetzt auch mal gut. Ja. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und dann wird es noch extremer. Und wäre dieses AAA-Cast nicht, das teilweise auch noch von Cameos, die nicht gelistet sind, unterfüttert wird, die alle ultra lustig waren, fand ich, wenn sie dann, also die da waren.
Ja.
Und, aber das ist überhaupt der Grund, warum ich das bis zum Ende geschafft habe, durchzuziehen.
Das ging mir auch ähnlich. Das Cast trägt relativ viel. Aber wie gesagt, das Drehbuch, wie man diesen roten, also wie man eigentlich keinen roten Faden da hat, der die Story erzählt, und das Editing, was vielleicht in einem gewissen Maß noch versucht hat, da irgendwas rauszuholen, aber dann saß ich auch da und habe nicht verstanden, warum kommt da jetzt nach 10 Minuten, also wirklich, wo nichts passiert ist, plötzlich so eine wirklich gute TikTok-Sequenz.
Ja, ja.
Die ich zu 100% im Abspann verortet hätte als erstes. Ja. So irgendwie nochmal rückblicken. Guck mal, das ist jetzt nochmal ein witziger Rückblick auf das, was vielleicht erzählt wurde. Oder auch wie der Trailer gemacht war, dass man anfängt, wie bei Tropic Thunder eigentlich. Wir haben mit Tropic Thunder ein ähnliches Endprodukt, was in wenn man den Humor mag oder nicht, was aber komplett funktioniert hat. Und auch hier hätte man genauso anfangen können, hätte es genauso aufziehen können, aber hier, also ich hab's nicht verstanden. Und ich bin auch in diesem Film dann halt in keinster Weise grün geworden. Also schade, weil es hat mich geärgert beim Zugucken. Ich dachte,
absolut.
Oh, es ist doch alles da.
Ich war auch maßlos enttäuscht tatsächlich.
Wahnsinn.
Schade drum.
Und ich hatte dann während des Zuguckens dann wie du geguckt, was ist denn bei IMDb los? Und dann stand er da auch mit einer 4,8. Ich habe jetzt nicht gerade nochmal geguckt, aber das war jetzt
vor ein paar Tagen. Ja, aber es war tiefrot alles.
Und leider nachvollziehbar, muss man einfach so sagen. Und ich habe mich auch, habe überlegt, was machst du? Und gerade handwerklich, wie gesagt, Drehbuch-Editing, habe ich gesagt, mehr als 2 Sterne, ich weiß es nicht. Und dann aber auch die Gags, die da waren, die haben teilweise sehr gut gezündet, das Cast war gut und ich habe ihm dann halt noch 2 Sterne gegeben. Mehr konnte ich mir echt nicht rausdrücken. 2 von 5, wohlgemerkt.
Yes, da gehe ich d'accord mit, leider. Und es bleibt dabei, ne, so, dass ich warte immer noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich eine Netflix-Produktion hatte, wo ich gesagt habe, that's it. Wir haben diesen Olymp erklommen, das ist quasi so, es ist jetzt ein bisschen gemein, mit Apple TV Plus und Coda zu vergleichen, weil der ja eingekauft ist und keine Eigenproduktion war.
Na ja, gut.
Sich mit diesen Lorbeeren zu schmücken, aber ich weiß nicht, was Netflix da treibt und wer da Sachen durchwinkt, weil, wie gesagt, billig war der nicht, glaube ich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und wie du gesagt hast, die ganzen Cameos, die ganzen Leute, die man da halt noch mit reingekriegt hat, klar, wenn da einer ruft, der seit 20 Jahren im Business ist und es läuft und Komödie und Netflix, ne, und das wird schon klappen, aber ach nee, keine Ahnung, was da schief gelaufen ist.
Ja, wir sind noch das Töchterchen platziert, auf jeden Fall.
Ist sowieso immer dabei, klar, aber nee, hat leider für mich überhaupt gar nicht funktioniert.
Same, so, du hast aber noch was anderes mitgebracht. So, ich habe ja jetzt mein Pulver eben jetzt gerade schon mitverschossen.
Ich habe dich quasi mitverschießen lassen, ja.
Jawohl.
Wir haben aber dabei nicht die Strahle gekreuzt. Wir haben alles richtig gemacht. Dann versuche ich meine zweite Review, jetzt sehe ich fast das falsche Wort gesagt, noch abzufeuern.
Mm.
Vielleicht hast du ihn auch schon gesehen, vielleicht aber auch nicht. Am gleichen Tag auf Netflix rausgekommen.
Dann wohl eher nicht.
Apollo 10 and a Half, a Space Age Adventure.
Nee.
Hatten wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, neben The Bubble, wo wir ihn bei den Releases erwähnt hatten. Neuester Film von Richard Linklater, unter anderem mit Zachary Levi, Jack Black als Erzähler dabei.
Mhm.
Nochmal ganz kurz abgerissen, im Trailer war es eigentlich schon drin. Houston, Texas, 60er Jahre, also auch da, wo Linklater geboren wurde. Die Lunarsonde für Apollo 11 wird im falschen Maßstab gebaut und die NASA versucht jetzt irgendwas noch draus zu machen. Und
was halt so passiert.
Was halt so typisch passiert, was man so kennt. Und sie startet eine geheime Mission und bildet ein Kind aus, um diese Mission trotzdem noch durchführen zu können. Und damit quasi der erste Mensch, der da ins Weltall auf den Mond geschossen wird, ist dann dementsprechend ein Kind. Was wir schon gesagt haben, Animationsstil wie bei Scanner Darkly oder wie zuletzt zum Beispiel auch bei der Prime-Serie Undone, wo jetzt zufälligerweise auch die
zweite Staffel,
genau, der Trailer zu der zweiten Staffel kam. Schön gemacht. Die Geschichte bzw. die Erzählung ist so ein Porträt über dieses Space Race, ne, in den 60er Jahren. Nach 5 Minuten ist alles erzählt und denkst so, okay, wo geht's jetzt hin? Und dann merkst du, es ist nur ein Sprungbrett für eine Coming-of-Age-Geschichte, mehr oder weniger.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber so eine romantisierende Darstellung der guten alten Zeiten, ne, in den USA.
Ja, ja, macht Sinn, ja.
Aber auch, und das fand ich ganz interessant, gleichzeitig ist es auch so eine Offenlegung dieser damaligen Gesellschaft, dieser indoktrinierten Gesellschaft. Und es wird auch so immer wieder mehr oder weniger thematisiert. Alles war dem Weltall und diesem Space Race untergeordnet. Spielplätze sahen wie Raketen aus. Es gab Space Race, Rabatte und Weltall-Coupons und was weiß ich. Und das Volk war eingestellt gegen die Sowjets, gegen den Staatsfeind, den es zu besiegen galt. Und die NASA, gerade in Houston, Texas und um Houston herum, war halt Mittelpunkt des beruflichen, aber wie auch des privaten Lebens. Und Linklater verknüpft es mit so einer, muss man schon sagen, fantastischen Erzählung aus der Sicht eines Kindes, was uns als echt verkauft wird. Und einerseits fand ich, ist es eine witzige Idee, um Vergangenes mal auf so eine neue, erfrischende Art aufzuarbeiten. Andererseits ist es auch, wenn man das so rein interpretieren will, eine Kritik, wie sehr so eine Kindheit durch so ideologisches Dauerfeuer, wir müssen siegen, und es ist halt oberste Staatspriorität, wie so eine Ideologie, so eine Kindheit oder so eine Kinderpsyche zu einem gewissen Maße auch beeinflussen kann. Kann man rein interpretieren, muss man nicht unbedingt, aber das fand ich war so eine Ebene, wenn man die sieht und die für sich so ein bisschen öffnet, ist das eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, erfrischende Zählweise, toller Stil, Animationsstil, würde ich jetzt fast schon sagen. Schöner Rückblick und ja, der einfach ein bisschen Raum auch zum Interpretieren lässt, wenn man möchte. Und ich habe ihm wohlwollende 4 Sterne gegeben. Also war für mich jetzt kein absolutes Meisterwerk oder sogar 4,5 kurz davor, sondern echt mit 4 Sternen eine schöne Nummer, die man sich mal geben kann.
Jo, klingt auf jeden Fall nicht schlecht, tatsächlich.
Also falls du noch überlegt hast, dann spreche ich dir hier meine Empfehlung aus, den mal vielleicht auf die Watchlist zu ziehen. Oder euch allen da draußen, die uns gerade zuhören.
Ah, die gute Watchlist wird immer länger.
Ja, so, da kommst du nicht runter von dem Pile.
Im schlimmsten Fall erzählst du mir jetzt noch von ein paar mehr Filmen, die ich auf die Watchlist packen muss.
Ja. In
der nächsten Rubrik
Releases.
Alrighty.
Wir rattern das schnell durch. Ab heute im Kino so eine kleine Auswahl, die wir mal herangezogen haben, so von den größten Nummern. Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Also fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnisse.
Mit dem gecancelten Johnny Depp.
Stimmt, genau. Aber auch Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, der dritte Film jetzt, der Harry Potter Prequel.
Spin-off.
Spin-off.
Nenn es einfach Spin-off, aber es ist gleichzeitig auch ein Prequel, glaube ich.
Also wer es gesehen hat, ab heute der dritte Teil. Hast du es gesehen, Alex?
Ich habe den ersten Teil gesehen, erfolgreich.
Okay, und den zweiten dann quasi übergangen.
Maybe.
Okay, gut. Außerdem im Kino Death of a Ladies Man. Gabriel Byrne hier in der Hauptrolle als ehemaliger Loverboy oder Womanizer, wie auch immer, der aber jetzt in ein Alter kommt, wo er gesundheitliche Probleme hat und Dinge sieht, halluziniert und aufgrund dessen versucht, so ein bisschen rückblickend sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, um zum Beispiel auch alte Wunden in seiner Familie zu schließen. Und sah sehr schön aus, der Film. So ein bisschen Drama, aber ein bisschen mit so Mystery-Sci-Fi mit drin, fand ich eigentlich eine ganz nette Mischung.
Ja, Gabriel Byrne war ja gefühlt in den 90ern so ein Gesicht allgegenwärtig, ne? Ein bisschen.
Auch heutzutage siehst du ihn ja immer irgendwo aufpoppen, genau.
Ja.
Meistens oder oft irgendwelche Bösewicht oder zwielichtigen Rollen.
Ach so,
zumindest.
Ich dachte, du wolltest sagen B- oder C-Movies. Okay.
Auch ein paar auch dabei. Aber das sah sehr interessant aus. Halte ich mir mal auf dem Schirm. Weiter noch dabei, ich wollte es einfach mal erwähnt haben. 30 Minutes, jede Sekunde zählt. Direct-to-DVD bzw. VOD-Produktion.
Ja, das sollte erstmal sollten erstmal die Alarmglocken angehen, aber das Cast ist schon spannend ein bisschen.
Schon, deswegen habe ich es rausgesucht. Amy Smart,
okay.
Tora Birch,
Yo.
Anne Hesch.
Also gerade die ersten beiden, auch wenn wir das Thema hier um die 2000er, 90er, 2000er hatten, da waren die jungen Damen auch sehr gefragt, nenne ich mal so.
Vor allem Tora Birch, American Beauty, dann später noch irgendwie, yes. oder davor, war es davor mit The Hole.
Amy Smart war, ich glaube, beim Butterfly-Effekt ist sie groß geworden.
Ah, meine
ich.
Stimmt,
da müsste ich Falsches sagen. Und,
da, ja.
Und dann war sie noch mit dem Statham Jason unterwegs in Crank.
Mhm, stimmt.
Kennt jemand Crank?
Stimmt. Und den zweiten Teil?
Wow. Und den dritten, warte, gibt es einen dritten? Ich weiß nicht.
Nee, ich glaube, es gab keinen
ich
dritten.
Ich glaube nicht.
Aber ja, wilder Cast, also ist quasi so ein Tornado-Katastrophenfilm.
Mhm.
Und ich glaube, wer den Trailer sieht, wird es denken, ja, zu Recht wahrscheinlich auf DVD.
Direct to DVD. Mhm.
Also da sieht schon der Trailer nicht sehr gut aus. Aber ja, wegen dem Cast erwähnt und ja, wenn er irgendwo aufpoppt, also Vorsicht, entscheidet selbst. Denkt vielleicht ein zweites Mal drüber noch. 8.4. ab morgen noch bei den Streaming-Plattformen Metal Lords. Auf Netflix. Auch da gab es einen Trailer. Hatten wir uns kurz überlegt, ob wir den mit reinpacken, oder Alex?
Genau, weil ich fand den tatsächlich ganz, ganz, ganz kurzweilig. Du meintest, wird vermutlich trotzdem nicht reichen, um ein guter Film zu werden.
Irgendwie habe ich da so ein mittelmäßiges Gefühl.
Ich würde mich freuen. Ja, ich mag halt durchaus auch die Musik. Und von daher, keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen so School of Rock-Vibes vielleicht. Das wäre so meine Hoffnung, weißt du, dass es in die Richtung geht. Das wäre cool. Könnte vielleicht ganz kurzweilig werden, wenn er nicht irgendwie in Judd Apatow Spielfilmlängen abdriftet. Wäre es vielleicht eine ganz kurzweilige Nummer. Keine Ahnung. Mal gucken.
Von den Produzenten von Game of Thrones.
Oh no, 2,5 Stunden.
Ja, D.B. Weiss hat da das Drehbuch geschrieben, deshalb wird es wahrscheinlich richtig schön ausgeschlachtet. Aber mal sehen. Naja, für alle Kissing Booth-Fans bzw. Joey King-Fans gibt es noch The In-Between ab 8.4. auf Netflix.
Haben wir da welche hier?
Weiß ich nicht. Also gut, ich habe ja ab und zu mal Kissing Booth erwähnt, aber auch The In-Between. Ach, Dios mio. Naja, Klischee-Geraffel. Und dann hier noch was Asiatisches. Sah zumindest der Trailer schon mal super stylisch aus. Yaksha. Ruthless Operations.
Nichts von mitbekommen, ja. Sieht, bis jetzt zum Release.
Sieht
also
super stylisch aus, der Trailer. Solange keine Sonne scheint.
Ja.
Ansonsten neo-asiatische ja, Kampfkunst möchte ich fast nicht sagen. Auf jeden Fall spielt viel Gewalt eine Rolle. Also für alle, die da draufstehen, Alex vielleicht auch mal.
Maybe, ja. Aber wie gesagt, der Backlog, du hast es erwähnt, wird nicht kürzer. Aber eine schöne Mischung, die Netflix da am 8.4. bietet, ne? Also
das ist was dabei, auf jeden Fall.
Ja, ne? Schon, ne?
Genau. Wie hoch das Qualitätslevel ist, das muss dann letzten Endes jeder selbst entscheiden.
Netflix-Eigenproduktion.
Gleicher Tag auf Amazon Prime. All the Old Knives mit Chris Pine und unter anderem Thandie Newton noch in den Hauptrollen. Da hat es mir erst den Magen umgedreht, weil ich dachte, da habe ich doch den Trailer gesehen. Aber nee, das war Chris Pine in The Contractor, glaube ich.
Ja, The Contractor. Ich
der sah richtig übel aus.
ich muss gestehen, ich habe den Trailer auch geschaut für All the Old Knives, weil Chris Pine und fand aber auch da den Trailer nicht so. Und dann dachte ich mir, aber Moment, ist ja eine Prime-Produktion. Die können ja keine Trailer. Ich erinnere mich, da war doch was. Vielleicht ist der Film ja gar nicht so schlecht. Ja, mal gucken.
Wenn er denn rauskommt, morgen.
Wenn er dann rauskommt, in Deutschland.
Ja, genau. Ja, guckt mal rein.
Die Chancen sind solide 50-50.
So Thriller, Drama, Action, Gedönse. Ja.
Genau, so ein Spionage-Thriller-Ding irgendwie ein bisschen auch. Ne?
Ja.
Interessant.
His Ohr mit,
also,
sage ich noch. Und das waren die Releases. Fast, Alex.
Reicht.
Aber wir springen schon mal rüber zu den News, haben aber trotzdem Updates, was Richtung Releases geht, und zwar Obi-Wan auf Disney Plus.
Wurde verschoben, wäre jetzt die Schlagzeile. Obi-Wan wurde verschoben. Was? Sind die wahnsinnig? Das liegt bestimmt daran, dass die Special Effects noch nicht hingehauen haben.
Nachdem sie unsere erste Folge gehört haben.
Genau. Es wurde um 2 Tage verschoben. Ach so, 2 Tage, ja. Das, was? Verstehe ich nicht. Also, ich will es nur kurz hier einmal angesprochen haben, ja. Die haben da mega das Ding draus gemacht, von wegen, unsere Releases, wir sind übrigens Disney Plus und unsere Releases sind immer freitags. Und dann gab es Loki und dann haben sie gesagt, haha, der Trickser, ich mache jetzt alles am Mittwoch, weil ich so ein verrückter Zauberer, Magic Dude bin, ja.
Weil die Einschaltquoten so hoch waren mittwochs anscheinend.
Anscheinend. Anscheinend nicht, weil jetzt ist erstmal wieder, was habe ich vorhin gesagt? Alles neu bringt der Mai. Ja. Nein, jetzt stellen wir da den armen Hugh McGregor, zerren wir da vor die Kamera, damit er uns da einmal lasziv ins Ohr säuselt, dass es jetzt wieder freitags machen.
Das ist ja das Abgefahrene. Vor 3-4 Wochen Trailer und Media Blowout und jetzt hat man plötzlich schon einen fertigen Clip mit Ewan McGregor. Hey Fans, 2 Tage später.
Aber
als Trostpreis, Doppelfolge.
Ja, 2 Folgen, genau. Wow. Aber auch da nicht verstanden, ne? Die machen Media Blowout mit Trailern und so weiter und dann überall Mittwochstermin und dann kam irgendjemand um die Ecke und meinte, habt ihr die Mail nicht bekommen? Ist im Spam-Ordner gelandet? Weil, ups. Das habe ich nicht verstanden. Bisschen, also es ist mir völlig egal, ja. Ich komme, lebe, ob das jetzt Mittwoch oder Freitag ist, aber das Messaging irgendwie, als wäre es irgendeine kleine Bumsklitsche.
Naja.
Ja, Disney, das habe ich nicht verstanden.
Super weird. Ja, weil es halt grundlos war. Also wir schieben es um 2 Tage, dafür gibt es dann 2 Folgen.
Ich hatte, wie gesagt, tatsächlich auf Twitter die Headline, Obi-Wan verschiebt es, und ich dachte mir, was? Wie lange denn? Monat oder länger? Und dann gucke ich rein, ach, ist ein Video mit 2 Tage. Hä? Das ist doch die News nicht wert, die ich gerade geklickt habe. Es ist die 2 Minuten nicht wert, die wir drüber gesprochen haben, eigentlich.
Ja, merkst du
ja,
selbst.
Ja, komisch. Komische Nummer.
Aber für alle, die sich da schon abends freigenommen haben, ihr könnt ganz normal.
Ja, aber jetzt müsst ihr eure Grillpläne am Freitag überdenken.
Ja.
Weil es sind 2 Folgen, nicht nur eine.
Ja, das kommt auch noch dazu, stimmt, genau.
Da sitzt du eine Minute länger.
Aber Mittwoch ist jetzt erstmal wieder frei. Naja. Weiter schließen wir an die Oscars.
Ja.
Auch beim letzten Mal bequatscht. Ausgiebig bequatscht. Und zwar nochmal Coda hier ins Rennen geworfen. Was ist da passiert, Alex? Du bist ja hier unser absoluter Streaming-Experte.
Auf jeden Fall bin ich das. Also, Coda, ja.
Wer holt aus?
Also, erstmal Verweis auf unsere Review. Wir haben ihm bescheinigt, dass er ein guter Film ist.
Im September letzten Jahres, richtig.
Die Academy ist netterweise unserer Empfehlung gefolgt. Und da hat ihm ein bester Film ausgezeichnet, unter anderem natürlich nur.
Alles richtig gemacht.
So, der ist aber Apple TV Plus exklusiv. Gute Aktion für Apple TV Plus. Ich glaube, da haben sich die Manager nach dem Oscarsieg kamen die aus dem High-Five gar nicht wieder raus, denn
wunde Handflächen.
Mitgliederanstieg um 25% nach dem Sieg von Coda. Also sicherlich als Hauptgrund anzuführen für diesen Anstieg. Das ist schon enorm. Also absolut goldenes Händchen gehabt, da den Film beim South by Southwest Festival wegzukaufen, weil ich gehe davon aus, 25%. Und der Kaufpreis, spannend, ich will gar nicht wissen, von was für Margen wir da sprechen. Aber es geht noch weiter. Der Film selber dann um 300% gestiegen im Vergleich zu der Frequenz, wie er geschaut wurde auf der Plattform vor dem Oscar-Gewinn.
Ist okay.
Schön. Nee, ich finde es einfach geil, denn wir sagen, oder viele sagen ja mittlerweile, Oscar antiquiert, braucht keiner mehr, ist auch eher eine Sache, die da irgendwie, weiß nicht, auf die DVD draufklebst, dass er halt für hier 6 B-Oscars gewonnen hat, so, ne, beste Special Effects, bestes Editing, bla bla. Aber hier im Streaming hast du halt gesehen, also A hat es dafür gesorgt, dass halt mehr Leute diesen Film gucken, auf diese Plattform gehen, den Film gucken und Coda einfach, ja, weil er auch teilweise in Deutschland zum Beispiel nicht im Kino lief, je mehr Leute den gucken, da freue ich mich einfach drüber, ist ein guter Film und je mehr Leute den gucken, ist einfach schön für alle, die in und um Coda beteiligt waren, so. Deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnt haben. Finde ich einfach super.
Amen.
Nice.
Ja, damit hast du alles gesagt, glaube ich. Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar gibt es nochmal ein kleines Update um Will Smith.
Ja. The Slappening.
Ja, The Slappening. Wir waren gerade bei wunden Handflächen, jetzt geht's weiter. was ist passiert? Wir haben ja letzte Woche gesagt, na, mal sehen, was da noch kommt. Jetzt wissen wir, was gekommen ist. Also, die Academy hat gesagt, wir leiten ein Untersuchungsdisziplinarverfahren an. Will Smith hat aber gesagt, bevor er da irgendwelche Schlüsse zieht, sage ich hier, ich verlasse freiwillig die Oscar Academy und nochmals unterdrehen und entschuldige mich nochmal. Und noch weitere Folgen, die daraus resultieren, dass jetzt einige Filme mit ihm erstmal on hold gesetzt worden.
So sieht
also
aus.
Pausiert
so sieht
worden. Aus. Unter anderem Bad Boys 4, der wohl in der Produktion war.
Uff. Ich habe eine starke Meinung zu Bad Boys 3 und sagen wir mal so, der Welt ist aktuell nichts verlustig gegangen. Lass mich so formulieren. Es ist fast nicht das richtige Signal, wenn er selber quasi die Notbremse gezogen hat. Ich meine, es ist vernünftig von seiner Seite vielleicht.
Naja, wahrscheinlich um einen offiziellen Ausschluss quasi noch zuvorzukommen.
Genau, aber der wäre aus meiner Sicht die richtige Message gewesen an der Stelle. Einfach, weil es ist halt einfach ein No-No. So, und sollte man sich halt distanzieren von und damit ist aus meiner Sicht alles gesagt und ich hoffe, damit ist das Thema jetzt auch erledigt. Ich weiß nicht, ob man jetzt ewig die ganzen Will Smith-Produktionen durch den Dreck ziehen muss, ja, und da jetzt, dass er jetzt quasi auf irgendeiner roten Liste steht, ja, keine Ahnung, gibt's ja so, ne?
Mhm. Der Giftschrank.
Schauen wir mal. Ja, der Giftschrank, das, genau, schön gesagt. Ja, müssen wir mal beobachten, ne?
Bin gespannt. Also ich glaube, da werden wahrscheinlich ein, zwei Wellen nochmal hochschlagen, aber
ja,
wir wollen es ja nicht noch unnötig breit treten. Es gibt auch Schauspieler, die treten vielleicht wegen anderen Gründen nicht mehr ins Rampenlicht. Und eine Nachricht, glaube ich, die durch die Medien gegangen ist, Bruce Willis hört auf mit der Schauspielerei. Und zwar krankheitsbedingt. Krankheitsbedingt, Alex.
Wie alt war er? 67, 64?
Ich glaube, 67 mittlerweile, ne? Ja.
Genau, ja, Aphasie, ne, glaube ich, im Deutschen.
Aphasie, richtig. Störung der Sprache, also genau. Des Sprachsystems, was auch also die kognitiven Fähigkeiten einschränken kann. Also wirklich
also
Sachen
eine Form
zu verstehen.
Demenz, glaube ich. Ne?
Ja, also zumindest sind die Symptome ähnlich, ja.
Ja, genau. Wurde er diagnostiziert, scheint auch relativ frisch zu sein. Ich weiß nicht, ob er schon Symptome gezeigt hat oder ob er jetzt halt die Notbremse zieht, bevor das der Fall ist.
Oh, hast du dich da nicht reingelesen?
Nee, habe ich nicht. Hast du?
Also Bruce Willis hat ja gefühlt in den letzten 5 Jahren oder alleine in den letzten 2 Jahren Dutzende von B-Movie-Sachen
gemacht. Und die habe ich alle komplett ausgelassen.
Genau, und nachdem das jetzt öffentlich wurde, haben sich unglaublich viele Schauspieler und Regisseure zu Wort gemeldet, die meinten, wir haben das die letzten Jahre mitbekommen und es wurde immer schlimmer. Und es gab wirklich Filmproduktionen und Regisseure, die gesagt haben, wir können keine Filme mehr mit Bruce Willis drehen.
Da sitzt mir tatsächlich was Neues gerade.
Er vergisst Textzeilen, er braucht einen Mann im Moor, er schießt Waffen zu früh am Set ab, hat falsche Timings drauf und.
Ui.
Und das sind dann schon Sachen, die jetzt so rauskamen und hochkamen, wo ich dachte, oh Mann, dann...
Die geben so ein bisschen Perspektive dann, ne?
Die geben nochmal Perspektive und das hat natürlich auch für die Betroffenen, weil sie es eben nicht wussten, dann jetzt natürlich nachträglich auch nochmal Sinn gemacht.
Irgendwann sollte man es tatsächlich vielleicht auch transparent machen, so eine Krankheit. Es geht ja jetzt nicht geht ja um den Eigenschutz, um den Schutz von anderen am Set im Zweifel auch, ne? Ist nur fair, da mit offenen Karten zu spielen. Ne?
Vielleicht ein bisschen so, wenn du zum ersten Mal so nicht weißt, dass du eine Brille brauchst. Wo du meinst, ja, ist doch alles okay. Nee, du kannst doch keine 20 Meter mehr das lesen, was da steht. Vielleicht ist es so auch. Ne? Das ist so ein schleichender Prozess, den du nicht selbst mitkriegst und auch dir irgendwann vielleicht nicht selbst eingestehen möchtest.
Na, am Anfang auf jeden Fall gestehst du es dir nicht ein.
Sicherlich, genau.
Aber ist natürlich Bruce Willis ein Name aus unserer Kindheit, Jugendzeit nicht wegzudenken, einfach. Ne? Also es ist eine der Action-Ikonen.
Definitiv. Definitiv.
Ja. Von daher toi, ne, gesundheitlich.
Genau.
Ja, in die Richtung.
Genau. Alles Gute. Was ich in dem Kontext sehr interessant fand und auch nochmal quasi so eine Art, nochmal einen Schritt zurück zu den Oscars, Jim Carrey. Gerade auch gleichzeitig jetzt in
Sonic
den Medien.
2, letzter Film. Was?
Was kam denn da? Und er meinte unter anderem, ja, ihn hat jetzt zum Beispiel das richtig angenervt, dass es Standing Ovations für Will Smith gab. Und das war für ihn jetzt so ein Kicker zu sagen, nachdem er den Mann ins Gesicht schmeißt und dieses ganze Business. Und er hatte jetzt quasi vor Sonic ja eigentlich schon so eine 4-jährige Pause.
Ich wollte gerade sagen, also es war ja so ein, er ist zurück für Sonic 1 und er sagt auch Sonic 2, nee, das ist alles. Ja. Und die Tatsache, dass er für Sonic überhaupt quasi aus diesem
Vor-Retirement
kam,
witzig,
ist halt, ja.
Aber jetzt sagt er wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht, mal gucken, sein letzter Film jetzt gewesen schon. Sonic 2. Auch ein witziges Karriereende, wenn es so bleiben würde.
Ich habe 3 Worte für dich. Mhm. Ich lasse nur mal hier stehen. Mhm. Leute können mich gerne kontaktieren.
Okay.
Versuch's dir auszumalen. Ich versuche dir ein Bild zu malen mit diesen 3 Worten.
Ja.
Ace Ventura 3. Okay.
Ja, erinnert mich ein bisschen an Spaceballs 2. Double Feature.
Das wäre.
Und top noch, eine kleine Info. Sandra Bullock. Sandra Bullock hat auch gesagt, sie hört nicht auf, aber sie zieht sich erstmal für eine Weile zurück. Kommt ja jetzt mit Lost City und Channing Tatum jetzt nochmal demnächst in die Kinos. Aber hat auch gemeint, Familie und so, ein bisschen Quality Time. Sie tritt ein bisschen kürzer und wird erst jetzt mal auf mittelfristige Sicht in keinem Film mehr zu sehen sein.
Das ist das Gravity-Geld, das ihr das ermöglicht, glaube ich. Da ein bisschen zurückzutreten. Ich glaube, die hatte eine Beteiligung bei Gravity. Und keiner hat dran geglaubt, dass er steil geht. Und dann ist das ja, glaube ich, ein Milliardenfilm geworden. Ich glaube, da kam sie hier vor Lachen nicht in den Schlaf.
Ich habe schon wieder den Netflix-Film vergessen, mit wo sie blind war.
Bird Box,
richtig.
Zu dem Zeitpunkt auch erfolgreichster
Da wollten sie ja auch
ne?
das zweite Buch noch verfilmen.
Stimmt schon.
Da bin ich mal gespannt.
Naja, dann muss halt noch so ein 12. Koffer rangekarrt werden von Netflix.
Entweder das oder halt ILM, Deepfake, whatever.
Mm. Mm. Trailer.
Trailer, richtig. Uff. Was haben wir denn heute mitgebracht? Wir haben hier auf der ersten Position, ja, das könnte aus deiner Feder stammen, einen Trailer, der ist schon ein paar Wochen mittlerweile alt, hat es aber, glaube ich, in der letzten Folge aus Zeitgründen nicht geschafft, und zwar Under the Banner of Heaven mit Andrew Garfield.
Ich habe den tatsächlich mitgebracht, weil Andrew Garfield auch nach den Oscars wieder irgendwie in aller Munde war. In meiner Social-Media-Bubble irgendwie total viele Bilder von Andrew Garfield textet bei den Oscars und Andrew Garfield isst ein Hamburger bei den Oscars, wo ich dachte, was habt ihr denn jetzt nur mit Andrew Garfield die ganze Zeit? Also klar, cool, eine coole Sau und so, aber interessant. So, ja, hier, hat ja jetzt auch in letzter Zeit wieder relativ viele Streifen rausgehauen, ne? Ich meine, TikTok-Boom allen voran. Tammy Faye.
Starke Performance da auch von ihm.
Genau, und jetzt hier Serie. Mhm. Auch dafür ist noch Zeit gewesen. Ne? Mhm. Nicht einfach nur einen Film einschieben, sondern Serie, Under the Banner of Heaven. Ja, ist so ein Crime-Drama, mächtig meine Baustelle, deswegen ist er hier auf der Liste. Interessant fand ich, nach gefühlt Ewigkeiten mal wieder Sam Worthington, einmal kurz in so einer Netflix-Produktion mal wieder aufgepoppt.
Ja.
Ihr erinnert euch, Sam Worthington ist quasi Hauptdarsteller im kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten.
Willst
nur nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben, denn irgendwie die Karriere, die kam dann ganz kurz und verschwand dann aber auch wieder vollständig.
Das ist krass bei ihm, ja, weil er, glaube ich, jetzt schauspielerisch Rollenwahl.
Passt aber, glaube ich, für die Rolle hier ganz gut rein, so als so ein potenzieller, Bösewicht. Geht um eine unangenehme Mordserie, glaube ich, wird es dann, ne? Mutter, Tochter werden ermordet, geht auch viel um den Glauben da. Und ist es der rachsüchtige Ehemann gewesen oder nicht? Oder ja, ich fand es ganz spannend tatsächlich. Es könnte aber auch ein bisschen Hiss or Miss sein. Ich fand aber, das Cast an sich sah erstmal sehr solide aus und wird dem Ganzen eine Chance geben. Wenn wir diese Chance einräumen können, weiß ich jetzt nicht genau, denn es ist eine FX-Serie, 28. April ist das Release-Datum in den USA.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das mit FX-Serien ist in Deutschland.
Oh, ich müsste auch nochmal überlegen, ob da irgendwas schon mal
Disney Plus
prominent zu uns rübergeschwappt war. Also vielleicht krallt sich einer über irgendwelche Lizenzrechte. Im Zweifelsfall ist Sky.
Ja, Sky oder tatsächlich hier Star bei Disney Plus.
Auch gut vielleicht. Möglich, ja, da ist ja auch da einiges so reingewandert.
Genau.
Aber who knows?
Ich mag das so ein bisschen, ich mochte ja hier auch mehr auf Easttown, ne, mit Kate Winslet und so. Ist jetzt nicht die gleiche Baustelle, aber es geht schon irgendwie so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und ich fand's interessant.
Was ich ganz interessant fand, das habe ich hier noch relativ mit der heißen Nadel gestrickt reingeworfen. Raw.
Nach Raw. Glow, Caps Lock, Glow, jetzt Caps Lock an. Raw. Caps Lock aus.
Mitproduziert von Nicole Kidman, die auch in einer Folge mitspielt, ist eine Anthology-Serie, also eine Serie mit mehreren Folgen, die ineinander quasi oder übereinander nichts miteinander zu tun haben. Verdammt. Und in jeder Folge geht es um eine Frau, die ganz spezielle Probleme hat, beziehungsweise unter ganz speziellen Umständen, mit ganz speziellen Umständen zu kämpfen hat. Genau. Unter anderem dabei Alison Brie, Betty Gilpin und noch eine ganz lange Liste. Und deine Meinung?
Wenn er sagt spezielle Umstände, meint er
abgefahren.
Die Storys sind schon ein bisschen fantastisch.
Auf jeden Fall.
Angehaucht. So, und
es geht zum Beispiel um eine Frau, die ihren eigenen Mord aufklärt, weil sie als Geist trotzdem noch durch die Welt
schlurft. So sieht's aus. Also es sah sehr hochwertig produziert aus. Als allererstes Mal. Das vorneweg. Mein Problem ist so ein bisschen, wenn es nicht gerade Love, Death and Robots ist, habe ich noch keine Anthology-Serie gesehen, die wirklich gut war.
Ja.
Also richtig gut war.
Mhm.
So, von daher ist jetzt hier noch so ein bisschen Restzweifel vorhanden. Dann ist halt die Frage Apple TV Plus. Ja, mit Coda guter Content auf der Plattform, aber nicht so richtig viel Bewegung und für mich die Motivation immer noch nicht so 100% da in das Abo einzusteigen.
Aber es wird mehr. Wir sagen ja schon, wir haben letztes Jahr gesagt, es wird immer mehr.
Ja, Gott sei Dank. Ich würde, glaube ich, so ein bisschen noch die ersten Reviews abwarten. Mhm. Lange müssen wir ja nicht warten.
Tatsächlich nicht. 15. April.
Genau, 15. April. Ich fand es da interessant aus, hat Potenzial. Es könnte aber halt auch, ich weiß nicht, wie lange die Folgen sind und wie sie die
das weiß
zusammenbringen.
Ich auch nicht. Noch nicht.
Von daher, aber ja, ich
fand es stark. Ich fand die ganzen 8 Porträts, die schon mal in dem Trailer oder wie viele es sind, angedeutet worden, fand ich super abgefahren, super lustig.
Und super, wie gesagt, bei mir ist es halt das Cast, ne? Auch die Männer, noch, die du so kurz immer mal eingeblendet siehst, alles super bekannte Gesichter. Mhm. Könnte cool werden, ja.
Ja, ja. Also ich habe da ein gutes Gefühl bei, wenn ich versuche, den Trailer zu lesen. Aber ob es an sich so funktioniert, dann über die ganze Serie hinweg, warum nicht? Im Worst Case ist es vielleicht ein kurzweiliger Spaß, weil es eben keine zusammenhängende Serie ist. Und kleine Randnotiz, basiert auf einem Buch mit 30 Kurzgeschichten. Und jetzt haben wir, glaube ich, hier 8 Folgen. Also wenn es gut läuft, wenn ihr da alle einschaltet und guckt, dann haben wir vielleicht noch Potenzial.
5 Staffeln oder wie auch immer sie es in die Länge ziehen. Wahrscheinlich
wie auch immer. Wie auch immer, ja. Alex. Was quasi jetzt auch verfilmt wurde, und damit habe ich bis jetzt überhaupt gar nichts am Hut gehabt.
Ja. Da ringt er schon nach Worten.
Ja, warte. Marcel Duchamp with Shoes On.
Rollt von der Zunge.
Das ist eine Stop-Motion-Idee, die vor über 10 Jahren mal produziert wurde von Dean Fleischer-Kemp mit der Stimme, damals noch von einer unbekannten Jenny Slate, die quasi einer kleinen Muschel mit einem Auge und 2 Turnschuhen die Stimme geliehen hat und quasi so eine Art Dokumentarfilm, Mockumentary-mäßig quasi diese Muschel im realen menschlichen Alltag begleitet wird und so immer Fragen gestellt wird, wie sie so gerade ihre Lebenssituation bestreitet und so weiter und so fort. Klingt erstmal einleuchtend, oder?
Total.
Klingt vielmehr nach einer erfolgreichen Idee, Alex.
Für was, ein Kurzfilm oder was?
Es gab mehrere Kurzfilme, mittlerweile kann man die alle for free bei Dean Fleischer Camp auf YouTube abrufen. Und ich muss sagen, mich hat es schon ein bisschen gehuckt, muss ich sagen. Ich fand es echt eine süße, knuffige Idee. Ist jetzt so gesehen der erste Kinder-Familienfilm von A24, Hashtag Hereditary.
Jo.
Und hat mich extrem erinnert an Creature Comforts. Sagt ihr das was? Die Aardman Studios von Wallace & Gromit, haben damals mit so einer extrem ähnlichen Wir interviewen Knettiere im Zoo Reihe angefangen. Fand ich auch super ruhig, super spezieller Humor, aber schon witzig.
Aber wirklich, Humor war ja jetzt hier in dem Trailer nicht zu finden.
Ich habe auf jeden Fall mal die Kurzfilme wirklich durchgeguckt und da ist schon Potenzial auf jeden Fall vorhanden. Und ich fand es ganz knuffig.
Cool.
Alex ist all in.
Was liegt am Strand und ist undeutlich? Eine Nuschel. Das ist mein wertvoller Beitrag dazu heute.
Ich sehe schon, du hast Zettel und Stift in der Hand. 24. Juni, da kommt das Ding zumindest mal in die US-Kinos. Großflächig. Flächig.
Ja. Ja.
Und mal gucken, wie es zu uns kommt. Ich glaube nicht, dass es eine große Kinoauswertung geben wird. Also gerade nicht in den großen Multiplex-Dingern.
Könnte passieren.
Könnte passieren, ja. Könnte passieren. Ich finde es knuffig, ich bin gespannt. Ich notiere es.
Das Voicecast ist süß, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und, und trotz dessen, wie stark man sie immer heraushört, Jenny Slate mit dieser etwas verstellten Stimme, fast schon nicht heraushörbar, fand ich.
Ja.
Marcel Duchamp with Shoes On. Next.
Next.
Und damit auch schon der letzte Eintrag heute, Alex. Mensch, richtig entspannt, lockerflockig hier durch die Sendung geschlittert. Dann lass uns jetzt nicht noch irgendwie den Karren vor den Baum setzen. Duel. Und wir sind wieder bei der Karen Gillan.
Auch Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, zurzeit schon. Ne? Hat auch einen Lauf. Und an ihrer Seite unter anderem Aaron Paul. In dem neuesten Film von Riley Stearns, der uns The Art of Self-Defense gebracht hat. Ich habe schon vergessen. Wann's 2 Jahre sind es jetzt her, glaube ich.
Richtig.
Hatte sich, auch da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, glaube ich, gerade so noch in meine Top 10 geschlichen, weil ich dachte, strange, schrullig, anders. Hat mir sehr gut gefallen.
Absolut gleicher Vibe nach dem Trailer zu Duel. Wenn ich es nicht gewusst hätte, ja, oder sie mir erklären irgendwie, dass es von den Machern von The Art of Self-Defense ist, kommt absolut durch in dem Trailer, dass es genau das ist. Story Setup ist genauso weird und abgewichst.
Definitiv.
Vielleicht noch kurz erwähnen, das heißt ja Duel, nicht das Duell, aber irgendwie doch. Sondern Duel mit einem A für Dual, also richtig. 2, denn Karen Gillan ist quasi todkrank. Es gibt wohl da in dieser Parallelwelt Technologie, wo du dich klonen lassen kannst. Und dann bekommt sie die Gegendiagnose. Ist doch alles anders. Stufst doch nicht. Kerngesund. Es gibt zwei von dir. Ist blöd, aber gibt es ein eindeutiges System, das immer funktioniert, nämlich du musst gegen deinen Klon kämpfen. Bis zum Tod.
Weil mit der Begründung, es können ja nicht zwei von dir jetzt existieren, nee, das weil das ist ja blödsinnig.
Ja, das Punkt. Ist doch Quatsch. Ja, genau.
Also gibt es nur eine Lösung.
Die ganze Begründung.
Mit
genau.
Publikum und Kamera übertragen gibt es die ganz normalen Festspiele.
Ganz genau. Wo American Gladiator-Style.
Richtig.
Und
nur statt Q-Tips irgendwie auf Gummiplattformen wird halt hier tatsächlich mit
genau,
Pfeil
so, also
und
das Setup erstmal super abstrus und dann aber wieder dieses gleiche Element. Aaron Paul ist quasi der Trainer, der sie sozusagen versucht darauf vorzubereiten, ja, gegen den Klon zu kämpfen, während dann aber, es gibt noch diese persönliche Komponente, dass der Klon dann doch da ein bisschen ihr Leben infiltriert, sage ich mal, und irgendwie scheinbar die bessere Variante ist von ihr selbst.
Reinere Haut, ein bisschen dünner, ein genau. bisschen besser irgendwie in allen Lagen.
Wird spannend, denn wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Art of Self-Defense geht auch richtig steil so auf die letzte, auf das letzte Viertel, nenne ich es jetzt mal grob.
Oh
so.
Ja.
Nicht nur audiovisuell, sondern also auch der Plot selber nimmt halt mächtig zu.
Yes.
Twisty, würde ich sogar fast sagen. Von daher hier durchaus das Potenzial da, dadurch, dass die Handlung super strange ist von Duel, dass da auch was geht in die Richtung. Es wirkt insgesamt halt größer, also er scheint da auch mehr Budget an die Hand bekommen zu haben. Das merkt man schon, finde ich.
Ja, oder so das Dynamischste wurde vielleicht schon in den Trailer gepackt.
Das könnte auch sein.
Ich glaube, Self-Defense, der sah auch schon ein bisschen größer aus, obwohl er jetzt nicht wirklich klein war, jetzt so gesehen.
Ja, nee, könnte ich dir recht geben. Könnte schon das Maximum gewesen sein, was der Trailer verraten hat. Aber wie gesagt, hat irgendwie gleiche Vibes. Das muss man ihm ja zugute halten, ne? Wenn du dieses Handwerkszeug schon aus dem Trailer halt den Regisseur erkennst, die kreativen Leute dahinter. Kann nicht jeder. So.
Mich hat es ein bisschen erinnert an die Vita von Yorgos Lanthimos, also der hier sowas gemacht hat, die Favorite oder Killing of a Sacred Deer.
Na, bei dem ist ja alles weitwinklig, ne?
Aber bei ihm ist es halt noch ein bisschen sperriger. Also ähnlich abgefahren, die Settings, die Parallelwelt, die aufgezeigt genau. werden. Aber jetzt,
da musst du auch ranfinden, ja.
Da musst du tatsächlich ranfinden, aber ja. Self-Defense, fand ich schon wesentlich, ähnlich wie The Favorite, wesentlich, wie soll ich sagen, massentauglicher. Und da habe ich jetzt auch bei Duel, da habe ich die Hoffnung, dass das Gleichgewicht einfach besser ist, dass das jetzt nicht super artsy wird, wo man wirklich reinfinden muss und es wirklich auch gut finden muss, sondern dass es einfach an sich halt gut funktioniert.
Weil der Art of Self-Defense driftet da nämlich immer mal gerne wieder hin, findet aber dann auch wieder ein bisschen zurück, ne? Der wird schon teilweise ganz schön, dass ich sage, ah, das ist jetzt hier
Ja, schon.
So, und ja.
Aber es hält sich Duel gut die Waage, zumindest meine Meinung.
Ja. Nee, Duel kam auf jeden Fall tatsächlich ein bisschen massenkompatibler rüber. So, vom Trailer her.
Die ersten Rezensionen, die finden sich, glaube ich, schon bei IMDb zusammen. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, ich möchte mich noch ein bisschen überraschen lassen. Steht so bei einer 6,8 Roundabouts, bei einer knappen 7. Könnte Bock solide werden, aber
da hat sich ja, glaube ich, Art of Self-Defense auch irgendwo eingepegelt, ne?
Ja, ich glaube, der war ein bisschen bei einer 7,3 oder so. Muss man mal gucken. Würde ich jetzt noch nichts versuchen draus.
So, Kinoauswertung auch wieder fraglich, in Deutschland
noch
zumindest.
Nichts bekannt. 15. April, also auch relativ zeitnah in den USA, aber hier noch gar nichts. Hier noch gar nichts. Und man muss ja leider sagen, Self-Defense, wir hatten damals drüber gesprochen, weil wir es konnten. Und dann hat es lange gedauert, bis er dann plötzlich wieder durch die Hintertür bei Prime reinkam. Ein halbes Jahr später oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auch ein bisschen
könnte offen. Das Schicksal teilen, ja, Duel, ne? Vielleicht.
Womöglich. Ja.
Spannend. Und damit?
Spannend wie die ganze Sendung, wollte ich gerade noch sagen.
Ja, definitiv.
Die wir hiermit abschließen können. In time.
Bunt war es auf jeden Fall.
Wie immer, Alex. Wie immer.
Weißt du, was auch bunt ist?
Schieß los.
Wenn du auf unsere Social-Media-Profile gehst. Oh. Super bunt ist es da.
Du meinst zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook, auf diesen Kanälen, auf denen man uns besuchen kann. Unter unserem Namen.
NSRT-Podcast.
Es war ein bisschen holprig. Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet
NSRT-Podcast.
Wunderbar. Wir verlinken wie immer alles, über was wir gesprochen haben, in der Podcast-Beschreibung. Einfach mal runterspringen auf eurem Smartphone oder in eurem Browser, wo ihr gerade seid. Da gibt es die Links zu den Trailern, die Links zu unseren Social Accounts, Letterboxd und was wir nicht alles haben. Also fühlt euch frei, ein Wochenende euch einfach mal auf die Couch zu legen, unseren ganzen Content zu konsumieren.
Genau, einmal durchzuklicken, Follow-Knöpfe drücken und so weiter. Das volle Programm.
Was kann man sich Besseres wünschen bei dem Wetter, was gerade noch so ein bisschen noch nicht so ganz durchgestartet ist oder gerade wieder so eine Downer-Phase hat?
Kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden, vor allem, wenn ihr uns hört.
Genau, wollte ich gerade sagen. Und eine Sache ist sicher, wenn die Woche nicht so gut war, nächste Woche gibt es zumindest eine neue Folge Insert und dann scheint zumindest durch die Ohrhörer die Sonne wieder.
Egal, wer sich von euch getrennt hat und wie blöd es auf Arbeit lief, nächste Woche sind wir wieder für euch da und dann wird die Welt wieder ein bisschen schöner.
Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny, und bis nächste Woche.
Danke
auch. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.